Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ist es möglich, das Leben auch mit einer schweren Diagnose wie metastasierten Brustkrebs zu genießen, die schönen Seiten zu entdecken, auch wenn du vielleicht schwer krank bist? Eine Krebsdiagnose und die folgende Therapie sind wie eine Achterbahnfahrt, voll von unvorhersehbaren Herausforderungen, aber zwischendrin gibt es immer wieder Momente, die ein bisschen besser sind als der Rest. Zu Gast ist heute bei mir Jules, die all das selbst erfahren hat, beziehungsweise noch mittendrin steckt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Jules.
Hallo.
Welche Diagnose hast du denn erhalten und wie hat sich das für dich angefühlt?
Also ich habe metastasierten Brustkrebs, bin 32 Jahre alt, habe die Diagnose mit 31 bekommen, also noch in einem Alter, wo ich zumindest das Thema Krebs auf jeden Fall nicht auf dem Schirm hatte. Das ist jetzt eigentlich so eher das Gesprächsthema so bei meinen Großeltern, dass sie davon erzählen, dass irgendwie in der Nachbarschaft die ein oder anderen Krebs bekommen. Aber mit 31 war das wirklich ein Thema, was irgendwie ganz weit weg von mir war. Und neben der eh schon schlimmen Diagnose Krebs dann auch gleich gesagt zu bekommen, ja, es ist nicht nur Krebs, sondern es ist metastasierter Brustkrebs, geht das dann ganz schnell von, oder kriegt man auch oft aus dem Umfeld dann wieder gespiegelt, ja, jede siebte Frau hat Brustkrebs und ist die Forschung ja mittlerweile so weit, das kriegt man alles super gut in den Griff, wird dann ganz schnell die Statistik deutlich schlechter. Und sich damit irgendwie mit 31 schon auseinanderzusetzen, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass das mal mein Päckchen wird, was ich zu tragen habe. Ja, und kann man sich ja vorstellen, also irgendwie wird das ganze Leben einem irgendwie der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich hatte tatsächlich auch bei mir die Situation, dass ich einen Knoten in der Brust gespürt habe, damit auch zum Frauenarzt gegangen bin und die Frauenärztin einen Ultraschall gemacht hat und gesagt hat, es ist nichts. Ich bin dann nochmal 2 Monate später nochmal hingegangen und gesagt, seid ihr euch sicher? Ja, also wieder, es ist nichts. Und dann kam so ein bisschen der Spruch, ja, aber wenn sie sich so unsicher sind, also wenn ich mir, nicht die Ärztin, sondern wenn ich mir unsicher bin, damit ich wieder nachts ruhig schlafen kann, würde sie mir eine Überweisung in ein Brustkrebszentrum geben, dass man das mal mit einer Mammographie verifizieren könnte. Ich bin jetzt vom Typ her eher nicht so der Mensch, der gerne zum Arzt geht, gehen wahrscheinlich die wenigsten, aber ich gehe wirklich nur, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin todkrank. Und wenn man dann so ein bisschen auch dargestellt wird, als ob ein bisschen auch ein Hypochonder wäre, so kam ich mir da in der Situation vor, bin ich natürlich nicht gleich zum Arzt gegangen dann nochmal, nachdem ich schon 2-mal war. Und bis ich dann tatsächlich einen Termin bekommen habe zur Mammographie, war der Tumor schon, ich glaube, 8 Zentimeter groß. Dann hat man es auch gesehen. Also das war dann tatsächlich auch die Situation. Ich bin relativ unbefangen zu dem Termin gegangen, hatte auch meinen Mann nicht dabei. Also bin da einfach alleine hingegangen und habe mein T-Shirt ausgezogen. Und die Ärztin hat als allererstes gesagt, also ich kann Ihnen jetzt eigentlich schon gleich sagen, dass Sie Krebs haben.
Was?
Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja. Aber du hast ja, wenn ich ganz kurz dazwischen haken darf, du hast also den Knoten ertastet in deiner Brust, du hast irgendwas ertastet, du wusstest ja wahrscheinlich noch nicht, was es ist, oder? Hast du an Krebs gedacht? Nee, ne?
Also als ich es das erste Mal ertastet habe, habe ich nicht direkt an Krebs gedacht, wobei es mir schon komisch vorkam. Also da gibt es ja ganz viel Aufklärungsarbeit auch, was das Thema so Brustabtasten und so weiter angeht. Und diesen Knoten, den ich gespürt habe, der war, ich möchte fast sagen, über Nacht da. Also ich habe mir jetzt nicht jeden Tag die Brust abgetastet, aber die Größe dieses Knotens kam so plötzlich, dass es mir schon komisch vorkam. Nachdem aber dann die Ärztin, die Frauenärztin gesagt hat, es ist alles gut und es ist, sie hat das so als Fettgeschwür oder ähnliches dargestellt, dachte ich, ja, perfekt, also alles in Ordnung. Also da, man hofft natürlich ja auch, dass das, was sie sagt, richtig ist.
Absolut. Na, und ich höre das aber tatsächlich von wirklich erschreckend vielen Frauen, die so jung sind wie du, die was ertasten und dann nicht so richtig ernst genommen werden von den Ärzten. Und ich stelle mir das so krass vor, weil man ja selber schon seinen Körper am besten kennt. Und wenn man da plötzlich was tastet, und das erzählen auch viele, dass das plötzlich kommt, und dann von den Ärzten irgendwie, so ein bisschen vertröstet zu werden, ach naja, das wird schon nichts sein, finde ich eigentlich ein totales Unding. Du hast ja gesagt, du bist nochmal hingegangen. Hast du gespürt, dass der Knoten größer geworden ist? Oder warum bist du nochmal hingegangen?
Wir hatten so ganz wohl war der Ärztin wohl nicht bei der Sache, denn sie hatte direkt dann nochmal gesagt, okay, wir können ja dann nochmal in 2 Monaten drauf gucken, ob da irgendwas passiert ist, ob der Knoten gewachsen ist. Also das hatten wir quasi schon vorher ausgemacht, diesen zweiten Termin. Mhm. Und die Messergebnisse haben in diesem 2-Monats-Rhythmus eigentlich keine große Vergrößerung gezeigt. Im Nachhinein wundert mich das extrem, weil wenn ich gesehen habe, wie krass der dann danach gewachsen ist, in sehr kurzer Zeit, muss das wohl irgendwie wirklich dumme Fügung des Schicksals gewesen sein, dass in diesen 2 Monaten der Knoten nicht gewachsen ist, weil danach ist der halt abgegangen wie Schmidts Katze, um es mal so blöd zu sagen. Ich bin vom Typ her jemand, ich möchte da auch der Ärztin keinen Vorwurf machen. Ich habe mich mittlerweile viel eingelesen, auch was so das Thema Gesundheitsversorgung in Deutschland angeht. Und ich sehe auch, wie schwierig es für mich war, eine Zweitmeinung zu bekommen, weil die ganzen Krankenhäuser überlastet waren und so weiter. Also ich glaube, da ist auch einiges, was man ihr gar nicht zuschreiben kann, sondern sie hat wahrscheinlich ein Kontingent von, 10 Patienten, die sie im Monat in ein Brustkrebszentrum überweisen kann. Und das war dann halt voll. Und die Brustkrebszentren haben ihr gesagt, bitte schickt keine Leute, es sei denn, ihr seid euch sicher. Also da geht es ja wirklich zu in Deutschland, auch was die Versorgung angeht. Aber im Nachhinein, beim zweiten Termin war mir schon nicht mehr so ganz wohl. Und spätestens dann, als man es dann sogar gesehen hat, hätte ich mehr darauf pochen sollen, schneller einen Termin im Brustkrebszentrum zu bekommen. Also ich habe dann da angerufen und dann haben sie gesagt, ja, sorry, also wir haben Wartezeiten von 3 Monaten. Also sie kommen dann halt leider erst im Oktober dran. Wohlgemerkt, der erste Termin war im Februar.
Boah, krass.
Da hätte ich im Nachhinein sagen müssen, ich bin jetzt hier und ich bleibe jetzt so lange hier vor eurer Tür stehen, bis ihr mich untersucht. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Ja, genau so ist es. Hat das denn wehgetan oder hast du, also wie hat sich das denn angefühlt? Ja, hat wehgetan?
Also man kann sich das wirklich so vorstellen, als ob man, zu Höchstzeiten war dieser Tumor 12 Zentimeter groß. Von der Brust her nicht habe nicht die allergrößten Brüste. Das war also, ich würde mal sagen, doppelt so groß wie meine natürliche Brust auf der anderen Seite. Und es war halt einfach ein 12 Zentimeter Stein. Also ich konnte nicht mehr auf der Seite liegen. Ich konnte mich nicht mehr gescheit bewegen. Ich musste Schmerzmittel jeden Tag nehmen. Also das war schon dann nicht nur, dass es Krebs ist, sondern einfach auch im Alltag eine deutliche Behinderung. Ja,
das glaube ich. Lass uns mal noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie war denn dein Leben zu der Zeit? Also bevor du den Knoten in deiner Brust ertastet hast. Also viele Frauen erzählen mir, dass es oft eine sehr stressige Zeit in ihrem Leben war. Und ich meine, das wissen wir ja alle, dass bei Stress das Immunsystem runtergefahren wird, also dass der Körper sich ja möglicherweise gar nicht mehr so gut selbst reparieren kann. War das bei dir auch so, dass du eine sehr stressige Zeit vorher hattest?
Das fällt mir tatsächlich schwer zu beantworten, weil ich schon immer ein stressiges Leben hatte. Also mir ist mein Job sehr, sehr wichtig. Da gebe ich auch extrem viel Gas. Da ist es auch üblich, dass man, seine 14, 15 Stunden am Tag mal runterrobbt. Ich will ehrlich gesagt, also wenn ich auf mein Leben vor der Diagnose zurückblicke, denke ich nicht an übermäßig Stress, sondern ehrlich gesagt denke ich daran, dass ich das glücklichste Leben der Welt geführt habe. Also ich habe sehr oft zu meinem Mann auch gesagt, ich muss mich manchmal echt kneifen und denken, das kann doch so nicht weitergehen, wie viel Glück ich im Leben habe. Und das ist so ein bisschen auch meine Philosophie oder das, woran ich glaube. Ich glaube sehr stark an Schicksal und ans Karma. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, mein Leben ist ins Ungleichgewicht geraten, aber von einer positiven Seite. Also irgendwie hat sich zu viel auf der positiven Seite angehäuft und da musste mal wieder irgendwas kommen, um die Balance wieder zu halten. Ich habe in dem Jahr vor der Diagnose geheiratet, also frisch mit meinem Ehemann endlich geheiratet nach 6 Jahren Beziehung. Wir haben eine kleine Hunde-Welpin endlich bekommen. Das war mein Lebenstraum. Also ich habe 6 Jahre lang an meinem Mann rumgeredet, bis er endlich Ja gesagt hat. Ich habe eine Beförderung im Job bekommen. Das war alles in dem Jahr vor der Krebsdiagnose.
Lass uns mal nochmal dahin zurückkommen. Du warst bei der Mammographie. Wie ging das weiter?
Das ging dann relativ schnell, auch wenn es nicht schnell genug war eigentlich. Dadurch, dass ich ja dann ankam und die Ärztin mich nur angeguckt hat und schon gesagt hat, es ist Krebs, hat man dann auch gar nicht mehr so dieses klassische, ja, man macht jetzt eine Mammographie und dann wartet man auf die Ergebnisse, sondern sie hat mich angeguckt, es wurde sofort eine Biopsie gemacht. Die Mammographie kam dann tatsächlich erst relativ spät, also die war dann in dem ganzen Untersuchungsprozedere mit CT und so weiter, wurde die dann der Form halber auch gemacht, aber dadurch, dass man das vorher halt schon gesehen hat, dass das nicht normal ist, hat man sofort eine Biopsie gemacht und dann auch gleich die Bestätigung erhalten, dass es eben Krebs ist.
Und das hast du aber nicht alles an dem einen Tag erfahren, oder doch?
Die Biopsieergebnisse noch nicht, aber wie gesagt, sie hat mir das dann eigentlich schon gesagt. Und ich meine, das war mir dann schon klar eigentlich, bevor ich zu dem Termin gegangen bin, dass das Krebs sein wird, weil so groß wie meine Brust zu dem Zeitpunkt schon war, also ich hatte noch nie von irgendeiner anderen Diagnose gehört, die dafür sorgt, dass die Brust so schnell wächst. Für mich war es ein Schock, dass sie es mir direkt ins Gesicht gesagt hat. Schon da, also ich lag mit einem nackten Oberkörper, also hatte gerade mein T-Shirt ausgezogen und sie sagt schon direkt, also ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Sie werden Krebs, Sie haben Krebs. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Dass es am Ende das Ergebnis sein wird, hat mich nicht überrascht.
Boah, krass. Und du warst ganz alleine zu dem Termin, ne? Hast du ja gesagt, du bist da so unvoreingenommen irgendwie hingegangen.
Ja.
Hast du denn vorher schon mal dich im Internet oder so informiert darüber, was das sein könnte? Also hattest du schon mal zu diesem Thema Krebs recherchiert?
Ja, also ich hatte es mir im Vorfeld natürlich schon auch im Internet angeguckt und die Zeichen haben dafür gesprochen. Wobei ich sagen muss, ich habe das so im Nachhinein, wie naiv und sorgenfrei ich trotzdem irgendwie an die Sache rangegangen bin, weil es für mich, also dann liest man Brustkrebs und dann liest man, jede 7. Frau hat Brustkrebs und man hat eine 90% Heilungswahrscheinlichkeit und so nach dem Motto, ja, dann machst du das mal kurz und dann ist das Thema wieder erledigt. So war das in meinem Kopf. Also ja, okay, Krebs, doof, blöd gelaufen, wäre jetzt schöner, wenn es nicht so wäre, aber das kriegt man ja mit der modernen Medizin super gut hin. Das ist alles kein Thema. So war das so ein bisschen mein Ergebnis aus meinen Recherchen.
Ja, das heißt, du hast also jetzt auch nicht irgendwie im Bekanntenkreis oder im Familienkreis oder so jemanden gehabt oder kennst jemanden, der auch schon mal so eine Diagnose erhalten hat?
Nee, gar nicht. Also mein komplettes Umfeld, also selbst bei den Älteren, von denen erzählen meine Großeltern immer, aber ich kenne de facto gar keinen,
krass,
der Krebs hat.
Wie ging das weiter?
Ja, dann ist irgendwie, dann geht's schnell, dann kamen die Biopsieergebnisse, dann war also klar, es ist Krebs. Ich fand fast den schwersten Schritt, das meinen Eltern zu erzählen. Also meine Eltern wohnen nicht in der Nähe, das heißt, das ist dann, eigentlich wollte ich es ihnen auch nicht am Telefon erzählen, aber mein Vater, der normale, also mit dem telefoniere ich nicht so oft wie mit meiner Mutter, die waren dann beide irgendwie am Telefon und dann sagt mein Vater, ja Julia, wie geht's dir? Die Frage stellt man eigentlich bei uns nicht so oft und das war dann leider auch die falsche Frage in dem Fall. Da konnte ich dann auch nicht mehr irgendwie hinterm Berg halten oder es ihnen jetzt in der Situation nicht erzählen. Das war tatsächlich ziemlich schlimm. Ich möchte es mir auch gar nicht vorstellen, wie das ist für die Eltern, wenn das Kind mit so einer Diagnose kommt. Das ist andersrum ja sicherlich auch ganz arg schlimm. Ich habe keine Kinder, aber ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen, was das für Eltern bedeutet, wenn einem die Tochter mit 30 sowas erzählt. Ja, und dann ging es los mit ganz vielen Untersuchungen und CTs und so weiter. Und nachdem das ja schon die schlimme Nachricht war, kam dann relativ bald die schlimme Nachricht, dass der Krebs leider auch schon gestreut hatte.
Wie hat denn dein Mann darauf reagiert?
Sehr gefasst. Ich bin sehr dankbar, dass er in so Situationen auch, also ich bin, was unsere Beziehung angeht, der sehr emotionale Teil, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und er kann da sehr rational die Dinge auch anpacken. Und es war auch Gold wert, dass er diese Eigenschaft hatte, weil wir haben dann in dem Verlauf auch nochmal Zweitmeinung einholen müssen und so weiter. Und ich habe irgendwann gar nicht mehr die Kraft dazu gehabt. Mhm. Also ich war dann irgendwann, ich möchte nicht sagen in einem Loch, aber es war einfach emotional für mich so viel Ballast, dass ich nicht mehr die Kraft hatte, mich auch noch weiter bei jemandem anderen vorzustellen oder zu noch einem Arzt zu gehen und nochmal eine Meinung einzuholen. Und da war er der gesagt hat, nee, komm, also wir machen das jetzt zusammen mit meinem Schwiegerpapa, der zum Glück sich, was Ärzte angeht, ist zwar Banker, aber hatte viel mit Ärzten zu tun. Mhm. Und das hat uns unheimlich geholfen, dass einfach die zwei da ganz ohne Emotionen in diesem, ich möchte es Taskforce-Modus nennen, einfach gesagt haben, nee, wir ziehen das jetzt durch und wir hören uns das noch an und wir gehen da jetzt noch hin und so weiter, sodass ich auch Zeit und Raum für meine Emotionen hatte.
Ja, da merkt man auch wieder, was für eine wichtige Stütze Angehörige sind, ne?
Extrem. Ich hatte heute einen Arzttermin und hinter mir in der Schlange kommt man ja dann unweigerlich mit anderen Patienten ins Gespräch und wir haben auch darüber gesprochen, wie schaffen das eigentlich Leute, die alleinstehend sind, also selbst jetzt die Entfernung zu meiner Familie, die wohnen 250 Kilometer entfernt, ich weiß, die würden jederzeit kommen, aber wenn ich meinen Mann nicht hätte, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll.
Ja.
Das ist unfassbar.
Ja. Also du hattest nach der ersten Untersuchung dann, also nachdem feststand, was das für eine Diagnose ist, einen ziemlichen Marathon an weiteren Untersuchungen. Was ist dann passiert? Also nachdem du die Info hattest, dass dein Krebs schon metastasiert war, was bedeutet denn das?
Ja, das war tatsächlich dann die schlimmste Phase und ich bin mir sicher, wenn das alles gut ausgeht mit dem Krebs, dann wird das mich am Ende, die Phase, die dann kam, die wird mich 10 Jahre hinten raus gekostet haben. Das war die emotional schwerste Phase, denn metastasierter Brustkrebs laut Definition ist nicht heilbar. Und die Statistik sagt, dass vor allem mit der Art Krebs, Brustkrebs, die ich habe, die Wahrscheinlichkeit, also da habe ich natürlich auch einen Fehler gemacht und habe mal gegoogelt und das sollte man tatsächlich, also jeder, der jetzt zuhört und metastasierten Brustkrebs hat, bitte niemals googeln. Mhm. Kann ich wirklich nicht empfehlen, hilft keinem. Aber also im Grunde genommen die Wahrscheinlichkeit, dass das am Ende gut ausgeht, ist sehr gering. Und das ist irgendwie, das hat gar nicht, mein Kopf hat das gar nicht verstehen können, weil mir geht's blendend. Also ich bin so fit wie noch nie. Jetzt habe ich auch, jetzt rückblickend kann ich jetzt auch sagen, der Tumor, der 12-Zentimeter-Tumor ist nicht mehr da. Also ich bin quietschfidel, mein Gehirn funktioniert, ich kann alles machen wie vorher auch. Ich konnte auch während der Chemo vieles machen, was ich davor machen konnte. Und dann sagt dir quasi jemand, ja, also sieht sehr schlecht aus und das ging gar nicht in meinen Kopf so richtig rein. Das Krankenhaus, wo ich dann auch am Anfang war, hat dann auch beschlossen, dass sie mich nur noch palliativ behandeln wollen. Das heißt, sie versuchen auch nicht mehr gegen den Krebs anzukämpfen. Sie wollten mir nur noch eine sehr schwache Chemo geben und dann, ja, also mein Wutausbruch in Richtung der Ärztin war dann, das heißt, sie wollen mich jetzt in die Ecke stellen und warten, bis ich tot bin. Das wollten wir aber so nicht akzeptieren.
Naja, mit Anfang 30, um Gottes Willen.
Ja, also das hat nicht funktioniert in meinem Kopf. Wie kann denn mir jetzt jemand erzählen, dass sie mich sterben lassen wollen und mir geht's so gut?
Ja.
Also hat für mich gar keinen Sinn gemacht.
Was hast du dann gemacht, nachdem du gesagt hast, nee, aber nicht mit mir? Hast du eine Zweitmeinung eingeholt?
Genau. Wir sind dann nochmal, haben einen Marathon an Zweitmeinungen nochmal, oder besser gesagt, mein Mann und mein Schwiegervater. Ich war dann eigentlich immer nur die, die hinterher getrottet ist und am Ende jemandem ihre Brust zeigen musste. Das Ganze steuern und irgendwie koordinieren und so weiter, das haben die zwei gemacht. Genau, haben uns dann noch andere Meinungen geholt und sind dann zum Glück auch auf zwei Ärzte gestoßen, einen Onkologen und einen Gynäkologen, die gesagt haben, also die Wahrscheinlichkeit ist beschissen, da braucht man auch nicht drum rumreden, das ist jetzt kein Walk in the Park, aber wir wollen es probieren. Und wenn Sie oder ich jetzt in dem Fall sagen, Sie wollen den Kampf aufnehmen, dann kämpfen wir mit Ihnen. Mhm. Und da bin ich auch sehr, sehr glücklich, also sowohl der Onkologe als auch der Gynäkologe. Ich meine, man liest ja auch immer mehr, dass was für einen Einfluss die Psyche auf Heilungschancen hat und auf Genesung und auf Gesundheit. Und natürlich darf man den Leuten nicht, die darf man nicht anlügen. Wenn es beschissen ist, dann ist beschissen. Mhm. Aber diese Ärztin im ersten Krankenhaus, also da würde mich wirklich auch mal die Statistik interessieren, wie viel die durch ihre Art kaputt machen. Ja. Indem sie den Leuten jegliche Hoffnung nehmen und jeglichen Glauben an sich selbst. Und ich sehe es ja auch auf Instagram, ganz viele, denen ich folge wiederum oder mit denen ich vernetzt bin, die auch metastasierten Brustkrebs haben und wie, was für ein tolles Leben die führen, obwohl man denen sicherlich auch irgendwann oder diese Ärzte denen auch gesagt hätten, ja, also jetzt brauchen sie jetzt aber auch irgendwie, braucht man nichts mehr machen, weil wird eh nichts mehr.
Ja, wie krass. Laut Statistik ist es ja auch so, dass selbst die Aussicht auf Hoffnung ja schon so sehr dabei hilft, weiterhin daran zu glauben, dass es möglich ist. Und wenn du das ja nicht hast, diesen Glauben, dann ist es ja fast so ein bisschen, als würdest du dich selber aufgeben. Und eigentlich sollten ja gerade Ärzte wissen, was sie vielleicht mit solch unbedachten Worten anrichten können.
Ja, definitiv. Also das ist so für mich die Quintessenz und ich bin mir sehr sicher, dass es auch ganz, ganz tolle Ärzte gibt da draußen. Aber ich glaube, dieses ganze Thema Empathie, wie rede ich mit, also ich bin halt keine Nummer. Mhm. Also ich weiß, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, weil ich habe auch einen Job und wenn ich mal irgendwie keinen Bock habe oder es mir nicht so gut geht, ja, dann mache ich den halt nur halbherzig, dann ist am Ende halt die E-Mail nicht gescheit geschrieben, davon wird noch keiner sterben. Also die tragen natürlich viel mehr Verantwortung, als ich es in meinem Schreibtischjob tue. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob denen das immer so bewusst ist. Also du sagst einer 31-Jährigen, dass sie am besten jetzt eigentlich aufhören soll, zu hoffen, dass es gut ausgeht, weil die Statistik hat gesagt, es wird eh beschissen ausgehen.
Ja, wie krass. Ja. Das ist, da fehlen einem so ein bisschen die Worte, ne? Wenn man,
ja, total.
Aber du hast ja, Gott sei Dank, bist ja an andere Ärzte geraten und da war das anders, oder? Das Gefühl, was du vermittelt bekommen hast?
Definitiv. Also ich hatte bei meinem Onkologen unheimliches Glück, weil er nicht nur ein sehr guter Onkologe ist, sondern tatsächlich auch ein Freund meiner Schwagerfamilie, wie auch immer man das nennen möchte. von dem her ist da natürlich auch nochmal ein persönlicher Bezug dazu. Und die Aussage, die mich bei ihm einfach, die mich so stützt, ist, er sagt, wenn Sie meine Tochter wären, dann würde ich das und das machen.
Ja.
Und das glaube ich ihm auch. Und Genau das möchte ich. Ich möchte jetzt nicht, dass wenn alles schon zu spät ist und es wirklich nichts mehr geht, ja, dann muss man so ehrlich sein und dann muss man das auch so sagen. Aber ich möchte, dass man mich so betrachtet, als wenn ich die Tochter wäre oder die Ehefrau oder was auch immer. Was würdet ihr da raten? Und die Frage haben wir tatsächlich in dem ersten Krankenhaus auch gestellt und haben gesagt, wenn ich jetzt ihre Schwester wäre, würden sie jetzt auch vor mir sitzen und mir sagen, sie würden mich jetzt sterben lassen? Und das konnte die Ärztin halt, da musste sie auch Nein sagen. Mhm. Aber die Leitlinien sagen halt was anderes und die sagen, bei metastasierten Brustkrebs sieht es halt blöd aus.
Ja.
Und das ist jetzt bei den neuen Ärzten definitiv anders. Also der Onkologe hat überhaupt erst die Idee ins Leben gerufen, jetzt die Behandlung so zu machen, wie wir sie jetzt aktuell machen. Und hat dann eben noch einen Gynäkologen an der Hand gehabt im Brustkrebszentrum, der da auch mitgeht und der sehr ehrlich und auch offen sagt, wie die Ergebnisse sind. Und trotzdem, beim letzten Mal, wo ich bei der Untersuchung war, hat er zum Abschluss gesagt, Frau XY, ich bin sehr stolz auf Sie. Und das hat ihm nicht wehgetan. Und vielleicht sagt er das auch zu jedem Patienten, das ist mir aber auch egal. Mir hat das unfassbar viel Kraft gegeben.
Ja, das glaube ich. Ja. Ja, aber da siehst du, die Menschen sind unterschiedlich und unterschiedlich empathisch und vielleicht auch unterschiedlich gut in ihrem Job. Aber im Grunde sucht man sich ja aus, was man arbeiten möchte. Vielleicht, wer weiß, was deiner ersten Ärztin alles schon so passiert ist in ihrem Berufsleben, dass sie vielleicht nicht von ganzem Herzen mit dabei ist, das weiß man ja nicht. Aber wie gut, dass du für dich aber erkannt hast, dass du dort nicht länger gut aufgehoben bist, sondern einfach dich nach was anderem umgeguckt hast. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man da auch den Mut hat zu sagen, als Patient, hier fühle ich mich irgendwie nicht so wohl, ich suche mir was anderes. Die Möglichkeit hat man ja. Also gerade wenn man so wie du ja auch jemanden hat, der einem den Rücken stärkt, ne? Also in dem Fall ja dein Mann und dein Schwiegervater.
Man muss halt nur die Kraft dazu haben. Ja. Und das darf man halt wirklich nicht unterschätzen, wie viel Kraft das dann halt auch immer wieder kostet. Und dann bedeutet das ja natürlich auch, dass man wahrscheinlich auch nochmal Abweisungen erstmal erfahren wird, bevor man dann an den richtigen gerät. Ich für mich habe danach beschlossen, ich gehe nie wieder zu einem Arzttermin alleine. Also das ist für mich Setzung. Das mache ich gar nicht. Also dann muss ich den Termin verschieben, wenn keiner mitkommt. Das mache ich einfach nicht mehr, weil das schaffe ich alleine nicht. Da brauche ich einfach nochmal jemanden, der mich da irgendwie unterstützt und der gegebenenfalls auch, wenn mir mal der Boden unter den Füßen wegrutscht, dann die starke Schulter ist und irgendwie einspringt. Also da ist das Umfeld, du hast vorhin ja auch schon gesagt, das ist extrem wichtig in so einem Fall.
Wie schön aber, dass du für dich das erkannt hast, dass dir das so sehr hilft, dass du darauf nicht mehr verzichten möchtest. Das ist ja im Grunde auch schon so viel wert, also diese Erkenntnis einfach, weißt du?
Ja, definitiv.
Wie ging denn deine Behandlung weiter? Also du hast mir ja vorhin erzählt, dass du auch eine Chemotherapie bekommen hast. Hast du die bei deiner alten, in Anführungszeichen, alten Ärztin bekommen oder jetzt mit dem neuen Ärzteteam?
Mit dem neuen Ärzteteam. Also mit der alten Ärztin haben wir quasi nur die Voruntersuchung, sage ich jetzt mal, gemacht, die Diagnose. Und seitdem bin ich da nie wieder gewesen und musste noch nicht mal die CT-Ergebnisse oder ähnliches abholen. Das ging zum Glück online. Also ich musste nie wieder einen Fuß in dieses Krankenhaus setzen und da bin ich auch sehr dankbar, weil das brauche ich auch nicht nochmal. das passt dann soweit. Genau. Und die Chemo, ich habe 16 Chemozyklen gehabt. Die habe ich alle bei dem neuen Onkologen machen dürfen. Auch da bin ich sehr, sehr glücklich. Das ist tatsächlich auch eine onkologische Praxis und kein Krankenhaus. Das habe ich ein bisschen mal die Vor- und Nachteile auch auf meinem Instagram-Account einfach mal dargestellt, weil das war mir auch gar nicht so bewusst, dass es da ja auch Unterschied, also dass man auch die Chemo muss man nicht im Brustkrebszentrum machen, sondern man kann sie in der onkologischen Praxis machen. Da bin ich durch Zufall drauf gekommen und bin da aber auch unfassbar dankbar. Also diese ganze Praxis, die ist im Team Jules. Also jedes Mal, wenn ich komme, fragen sie, wie waren die Ergebnisse und jeder drückt die Daumen. Also jetzt kommt das auch tatsächlich bei denen nicht so oft vor, dass eine 31-jährige Frau bei ihnen sitzt. Das sind dann tatsächlich öfters die älteren Damen und Herren, die da in Behandlung sind. Aber also wirklich allein diese Einstellung dieser Mitarbeiter, die da arbeiten, jetzt mal unabhängig von dem Arzt, aber habe ich ihnen letztens auch gesagt, was die für einen Beitrag leisten, das hat nichts mit irgendwie Blut abnehmen oder sonst was zu tun, sondern einfach mit was für einer Laune, die mich jedes Mal begrüßen und wie sie fragen, wie es mir geht und wie sie mitleiden und mitfiebern, das ist auch ein Teil des Geheimnisses, glaube ich, um irgendwie Herr dieser Krankheit zu werden.
Finde ich total schön, dass du das erzählst, weil diese Herzlichkeit, ne, das ist auch so menschenfreundlich.
Total, aber ich verstehe auch, dass das im Alltag dieser Berufsgruppe oft zu kurz kommt, weil die haben natürlich auch Stress. Also heute im Krankenhaus, wo ich wieder war, die haben normalerweise 7 Leute, die da arbeiten als medizinische Angestellte. Und davon waren heute alle bis auf 3 krank. Die waren nur noch am Rennen. Die haben es gar nicht mehr geschafft, irgendwie Hallo, Grüß Gott oder was auch immer zu sagen. Die waren nur am durch die Gegend rennen. Dass da mal die Herzlichkeit auch auf der Strecke bleibt, das kann ich schon auch gut nachvollziehen. Und umso glücklicher bin ich aber, dass mein onkologisches Team da wirklich sich auch, egal wie stressig es ist, nochmal die Zeit nimmt und irgendwie mit mir eine Runde plaudert oder einen Witz macht. Also das spricht sich dann schon immer rum, wenn ich wieder da bin. Ich habe da auch so meine Chemo-Gang, die immer mit mir zur Chemo kommen. Das sind immer die gleichen. Und das ist mittlerweile auch wirklich, wenn da einer fehlt, da wird bei in der nächsten Woche direkt gefragt, oh, wo waren Sie? Und wir lachen viel und da kommt dann auch ein MFA nach der anderen, kommt dann immer bei uns vorbei, um auch mal irgendwie ein Pläuschen und einen Witz zu machen. Das ist richtig schön. Also einfach eine richtige Wohlfühlatmosphäre für das, dass man halt, so blöd klingt, am Schlauch hängt. Also schön ist das sicherlich nicht, aber es schafft es irgendwie, eine Wohlfühlatmosphäre zu kriegen.
Tut dir das auch gut, mit ebenfalls Betroffenen darüber zu sprechen? Weil das ist ja wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Art der Kommunikation, als du das jetzt vielleicht mit deinem Mann und deinem Schwiegervater hast, oder?
Da bin ich tatsächlich mit mir selber noch nicht so ganz im Reinen, was das Thema angeht. Da bin ich noch sehr vorsichtig und zurückhaltend. Man hat mir am Anfang gesagt, ach, schließ dich doch eine Selbsthilfegruppe an. Da gibt es ja auch sehr viele ganz tolle Gruppen, wo man sich mit irgendwie Gleichgesinnten auch treffen kann. Und ich habe mir dann nur vorgestellt, dass ich in einer Gruppe von irgendwie 6 Frauen bin und irgendwie zwischendrin ist dann auf einmal eine der Frauen weg, weil sie es nicht geschafft hat. Und die Vorstellung war für mich extrem schlimm, auch um meine eigene Motivation aufrechtzuerhalten. Also damit könnte ich, glaube ich, aktuell noch nicht umgehen. Vielleicht kann ich damit umgehen, wenn ich irgendwann in 10 Jahren auf das Ganze zurückblicke. Aber jetzt gerade ist es noch sehr fragil und letzte Woche hatten wir die Situation, da war ich auch zur Immuntherapie in der onkologischen Praxis und dann hat die eine aus meiner Chemo-Gang hat dann davon erzählt, dass sie jetzt Chemo in Tablettenform bekommt und da hat man mir auch schon gesagt, das ist easy im Vergleich zu dem Rest, das ist überhaupt gar kein Problem, das wird ganz locker sein und keine Nebenwirkungen und so weiter. Und sie hat gemeint, also wenn sie das von Anfang an gewusst hätte, das ist wirklich das Schlimmste, was sie jemals mitgemacht hat und ihre Hände und Füße. Und nachdem sie es fertig erzählt hatte, wie schlimm das doch alles ist und die Nebenwirkungen so schlimm sind, habe ich dann ganz klein laut gesagt, ja, so wahrscheinlich muss ich die auch noch machen. Und das war ihr dann natürlich ganz arg unangenehm, dass sie jetzt mir schon diesen blöden Forecast in Aussicht gestellt hat. Also
ja.
Auf der einen Seite natürlich unheimlich hilfreich, weil man dann auch den ein oder anderen Tipp austauschen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich auch geben möchte, dass ich das ein oder andere, wovon ich profitiert habe oder was ich mir dann erarbeitet habe, was mir geholfen hat, irgendwie weitergeben kann. Und auf der anderen Seite mit Vorsicht zu genießen, weil ich da doch jemand bin, der sich auch von so Sachen runterziehen lassen kann, wenn ich jetzt schon weiß, die Chemo wird doof oder bei ihr war sie doof, dann gehe ich schon irgendwie mit einem negativeren Mindset rein, als wenn ich das jetzt nicht gehört hätte. Dann hätte ich nämlich gedacht, ach, easy peasy, die Tablettenchemo, da werde ich überhaupt nichts merken.
Ja, klar.
Und dann hätte ich wahrscheinlich auch nichts gemerkt.
Ja, ja. Du hast ja auch einen Instagram-Kanal und tauschst dich ja da bestimmt auch mit anderen aus, oder? Hast vorhin erzählt, dass du da auch anderen Frauen mit metastasiertem Brustkrebs folgst. Wie ist denn das? Also es ist ja nicht so, dass jede, die, also ich hatte auch letzte Woche erst eine Podcast-Aufnahme dazu, es ist ja nicht so, dass jede Frau, die metastasiert ist und möglicherweise palliativ versorgt wird, dass es der total doll schlecht geht und die jetzt die ganze Zeit total down ist. Also im Gegenteil, also zumindest die Frau, mit der ich letztens gesprochen habe, der geht's gut und die sagt selber auch so wie du, dass sie sich eigentlich gar nicht krank fühlt. Sowas müsste doch dann eher wieder aufbauend sein, oder?
Ja. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich möchte auch meine Geschichte auf Instagram öffentlich machen. Und diese Geschichten, die ich da sehe, die helfen mir tatsächlich auch zu sehen, hey, guck mal, also jetzt kann da jeder, ich frage auch nie, was das jetzt bedeutet und wann im Zweifel dann Schluss ist. Die Zahl möchte ich gar nicht wissen, die kann dir wahrscheinlich auch im Zweifel keiner sagen. Aber es ist auch selbst wenn es dann in 5 Jahren vorbei ist, bedeutet es jetzt nicht, dass du 5 Jahre lang einfach nur in deinem Bett liegst und dein Dasein fristest, sondern trotzdem ein wunderschönes Leben haben kannst. Und das sehe ich auf Instagram, also dafür, egal wie sehr man die sozialen Medien auch manchmal verteufeln kann, und die haben sicherlich auch ganz viel Schlechtes, aber gerade für sowas sind sie wirklich toll, weil man sieht eben, dass Palliativ oder dass metastasierter Brustkrebs zum Beispiel auch nicht bedeutet, dass man jetzt nur auf den Tag wartet, an dem es dann vorbei ist, sondern dass man ein wunderbares Leben führen kann. Ich möchte fast sagen, so wie davor auch, aber vielleicht will man das auch gar nicht so führen wie davor. Aber man kann auf jeden Fall ein erfülltes Leben haben, trotz allem.
Ja. Was hat dir denn in der ganzen Zeit geholfen? Also du bist ja mit deiner Therapie noch nicht am Ende, ne? Du hast jetzt zwar die Chemotherapie hinter dir, und aber du hast ja, also dir steht ja auch noch eine Operation bevor. Was hat dir denn in all der Zeit geholfen, trotzdem emotional nicht in so ein Loch zu fallen und da drin zu bleiben, sondern weiterhin auch den Blick vielleicht auf die einzelnen Dinge zu lenken, die besser sind als das ganze Blöde?
Also ich bin vom Typ her, glaube ich, jemand, der das Glas prinzipiell immer eher halb voll als halb leer nimmt. Also das wird mir jetzt erst bewusst. Wir haben von der Arbeit mal so eine Persönlichkeitsanalyse gemacht, und da wurden so deine 5 Stärken kamen am Ende raus. Und bei mir ist unter diesen 5 Stärken Positivität. Das war auch schon vor dem Krebs der Fall. Also das ist schon in Summe die Person, die ich bin. Und was noch hinzukommt, ich bin ein unheimlicher Dickkopf. Also wenn jemand mir sagt, das und das, ich hasse es, Vorschriften zu bekommen, was ich nicht machen kann oder was ich machen muss. Und wenn mir jemand sagt, du wirst sterben, dann ist es meine intrinsische Motivation, dieser Person zu beweisen, dass es nicht so kommen wird. Ja. Das ist schon mal allein so irgendwie, also natürlich zieht einen das im ersten Moment runter, was diese erste Ärztin gesagt hat und wie sie es gesagt hat. Aber eigentlich war dann relativ schnell klar, okay, und ich freue mich schon richtig drauf, wenn ich in 10 Jahren werde ich wieder in dieses Krankenhaus gehen und sagen, ach übrigens, hi, ich bin's wieder. Wollte nur mal kurz sagen, sie wollten mich eigentlich sterben lassen. Ist nicht passiert, haha. Also da freue ich mich schon innerlich drauf. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich jeden Tag wieder motiviert. Ich habe den Kampfgeist, ich möchte das unbedingt, ich hatte die Diskussion auch letztens mit meinem Mann, ich liebe auch mein Leben extrem. Also ich finde es jetzt auch mit Krebs, auch die Zeit während der Chemo, da war nie eine Zeit dabei, wo ich gesagt habe, ich gucke darauf zurück und denke mir, boah, also auf die Zeit hätte ich jetzt gern verzichtet. Ich hatte so tolle Momente während meiner Chemo, ich hatte so schöne Erlebnisse. Ist viel zu schade, um zu sterben. Ich habe so viel irgendwie, was ich noch machen will und was mir Freude gibt. Das hilft definitiv, mich selber zu motivieren.
Mhm. Fühlt sich denn der Krebs für dich als Kampf an?
Ja, doch schon.
Mhm.
Und ich dachte erst, oder wo ich mich dann tatsächlich am allerersten schwer tue, ich dachte, es ist halt ein Blitzkrieg, sagen wir mal so. Das macht man jetzt 3 Monate und dann gibt man Vollgas und man gibt wirklich alles, was irgendwie geht. Und das habe ich auch. Alles, was ich irgendwie tun konnte. Ich hasse es zum Beispiel, Sport zu machen. Bin ich wirklich der allergrößte Gegner. Ich laufe jeden Tag meine 10.000 Schritte. Das ist, man hat mir gesagt, Bewegung ist gut bei Krebs, also wird bewegt. Ich versuche wirklich alles zu geben, was geht, und habe dann ein bisschen vergessen, dass es aber bei dem Thema nicht um einen Blitzkrieg geht, sondern halt wahrscheinlich eher um so einen 30-jährigen Krieg. Also es ist ein Marathon und kein Sprint. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, auch mit den Maßnahmen, die man selber für sich einleitet. Die Puste muss lang sein. Also das geht noch ein Weilchen. Das ist jetzt nicht irgendwie nach 3 Monaten beendet.
Ja, das ist eine Lektion in Geduld, oder?
Definitiv, ja.
Aber du hast ja vorhin erzählt, dass du dir einen kleinen Welpen gekauft hast, ne, vor deiner Diagnose. Das heißt, deine 10.000 Schritte haben ja zumindest, also die musst du ja nicht alleine machen, ne, sondern du hast ja auch wahrscheinlich immer.
Die muss ich nie alleine machen, genau. Ich habe immer eine Begleitung, und das muss ich sagen, also so, wenn jemand mein Krebsbewältigungsgeheimnis haben möchte, holt euch einen Hund.
Ja.
Also es ist wirklich, das hilft so extrem, mal ganz abgesehen, ich nenne sie immer mein Emotional Support Dog, also es ist mein emotionaler Unterstützungshund, die merkt ganz genau, wenn es mir schlecht geht, dann kommt sie zum Kuscheln. Dieser Hund hat Kuscheln gehasst vor dem Krebs. Also wenn du irgendwie versucht hast, mit der zu schmusen, die hat dich angeguckt, als ob du sie jetzt irgendwie brutal misshandeln würdest. Seitdem ich Krebs habe, ist die total im Kuschelfieber, sonst so immer Vollgas, Energiebündel ohne Ende. Und das ging halt nicht immer ganz so gut während der Chemo. Da musste sie auch lernen, irgendwie mal zur Ruhe zu kommen. Aber am Ende des Tages muss dieser Hund auf die Toilette. Das heißt, du musst mit ihr spazieren gehen. Und egal, wie dreckig es mir ging, also egal, wie schlecht, wie da gab es wirklich Momente, wo ich dachte, also das schaffe ich jetzt heute nicht, mit ihr spazieren zu gehen. Und ich habe es trotzdem gemacht und es gab keine einzige Situation, wo ich danach nicht dachte, ja, Gott sei Dank bin ich jetzt mal in die frische Luft gegangen. Also es hat immer gut getan. Und manchmal ist es dieser Schweinehund, den ich wahrscheinlich vor dem Krebs nicht überwunden hätte, sondern da hätte ich mich einfach auf die Couch gelegt und wäre liegen geblieben. Und da war klar, also die 10.000 Schritte, die muss ich heute noch erreichen. Es geht jetzt spazieren, es wird ein Bonbon im Mund gesteckt und dann wird die Übelkeit runtergeschluckt. Und dann sind wir spazieren gegangen und es hat immer gut getan.
Ja, das glaube ich. Auch schön, dass du das erzählst, aber es ist tatsächlich ja häufiger so, dass Tiere da so einen Motivationsschub irgendwie geben, ne? Also, und gerade frische Luft ist ja auch super wichtig. Hast du denn auch mit der Fatigue zu tun oder ist dir das erspart geblieben?
Also ich habe viel zu dem Thema gelesen und bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob ich gefühlt habe, was das genau bedeutet. Also ich glaube, wahrscheinlich kann ich da nicht so richtig mitreden. Ich hatte jetzt in der letzten Chemo oder in der vorletzten hatte ich wirklich eine Woche, wo ich das Gefühl hatte, ich schaffe es jetzt gar nicht mehr aufzustehen. Ich bin so schwach, dass mein Mann mich füttern musste auf der Couch, weil ich es nicht mehr geschafft habe, aufzustehen. Auch dann habe ich meine 10.000 Schritte irgendwie hingekriegt. Also es hat trotzdem funktioniert. Ob das jetzt Fatigue war oder ob das am Ende nur wirklich meine Blutkörperchen waren, die so im Keller waren, dass ich es echt nicht geschafft habe, aufzustehen, das kann ich in dem Fall nicht genau beurteilen. Was ein bisschen für das Thema Fatigue sprechen würde, ist, dass in der Woche da drauf meine allerletzte Chemo war, die Zusammensetzung die gleiche war, mein Körper sicherlich genauso geschwächt war, aber dadurch, dass ich wusste, dass es die letzte war, ging es mir komischerweise gar nicht schlecht, obwohl es mir die 4 Chemos davor immer dreckig ging. Also da macht ja die Kopfsache so viel, hat die Einfluss an der ganzen Geschichte. Ja, deshalb, da tue ich mich schwer, weil ich glaube, wenn man wirklich Fatigue hat und es sich auch durchzieht, dann ist das sicherlich nochmal was anderes wie die eine Woche, wo ich nicht von der Couch hochgekommen bin.
Wie geht das denn bei dir jetzt noch weiter? Also du hast gesagt, die letzte Chemo hast du vor 4 Wochen gehabt. Morgen hast du deine OP. Und dann, wie genau, ist denn da der weitere Plan bei dir?
Ja, ich übe mich mal wieder in Geduld. Ich habe gehofft, dass dann jetzt irgendwann so der Zeitpunkt kommt, wo irgendwie klar ist, vielleicht das nächste Jahr oder vielleicht sogar die nächsten 5 Jahre aussehen. Dem ist mal wieder nicht so. Also bei der letzten Biopsie haben sie im Lymphknoten immer noch aktive Krebszellen gefunden, was jetzt wiederum bedeutet, dass sie wieder gucken müssen. Also mir wird jetzt die Brust abgenommen und die wird dann wieder analysiert und wird geschaut, wie viel Krebs ist denn tatsächlich jetzt da noch drin. Und je nachdem, was man da jetzt findet, macht man gegebenenfalls nochmal eine Tablettenchemo und dann nochmal eine Bestrahlung. Oder man sagt, es ist so viel Krebs noch übrig, dass man dann vielleicht doch in diesen Palliativmodus übergehen muss und sagen muss, das wird nicht mehr eine Heilung.
Ach, okay, also das heißt, das, was dir die Ärztin ursprünglich gesagt hat, dass du jetzt nur noch palliativ versorgt wirst, das ist aktuell gar nicht so.
Nein, also die Ärzte, die ich jetzt gefunden habe, die versuchen noch einen kurativen Ansatz.
Ah, okay.
Ja, wie auch immer der aussehen mag. Also ich habe gestern lang mit meinem Mann darüber philosophiert. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand jemals zu mir kommen wird und sagen wird, hier, Sie, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt geheilt. Also dafür kann man ja nicht in jeder Zelle des Körpers irgendwie einen Check machen und sagen, ja, du bist frei, passt. Mhm. Klar macht man mit CTs und so weiter, aber ob da jetzt am Ende eine kleine Zelle irgendwo ist, das sieht man ja nicht.
Ja, das heißt, du musst lernen, damit umzugehen. Dass du kannst nicht mehr diese Gewissheit haben, die du vorher hattest.
Genau, also ich glaube, am Ende des Tages wird man lernen müssen, jeden Tag einfach so zu nehmen, wie er ist und vielleicht nicht die Gewissheit zu haben, dass am Ende alles gut wird.
Ja.
Aber was bedeutet am Ende?
Ja.
Also wenn man, was weiß ich, noch 20 Jahre toll lebt, dann sollte man ja vielleicht eher die 20 Jahre genießen, statt jeden Tag darüber nachzudenken, was dann in 20 Jahren passiert.
Absolut.
Oder in 5 oder wie auch immer.
Absolut. Aber wie schaffst du das denn in Momenten, die, naja, vielleicht doch irgendwie sehr düster sind? Wie schaffst du das dann, trotz allem irgendwie deine Stimmung so zu heben, dass du den Blick frei hast für die schönen Dinge, für das, was sich lohnt, weißt du? Wie geht das?
Also was mir ganz wichtig ist an der Stelle zu sagen, ist, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Ich habe mal von irgendjemandem so einen Spruch zugeschickt bekommen. Das ist mir an der Stelle wirklich wichtig, nochmal zu sagen, weil ich höre ganz oft aus meinem Umfeld, und es ist auch auf gar keinen Fall böse gemeint in irgendeiner Form, sondern soll aufmuntern. Aber wenn man dann mal so dunkle Momente hat, dann kommt gleich, bleib positiv und wir schaffen das gemeinsam und es wird alles gut und dem ist auch so und das ist auch in Ordnung, aber auch ich möchte mal schlecht gelaunt sein und ich möchte auch mal einen Tag haben, wo ich einfach nur heul. Das ist, also ist, glaube ich, auch einfach wichtig, um das für sich selber zu verarbeiten. Also das ist mir ganz wichtig, da zu sagen, nur weil man jetzt mal einen Tag hat, wo es einem jetzt mental vielleicht nicht so gut geht oder man denkt, ach, so eine Scheiße, warum passiert das jetzt ausgerechnet mir, bedeutet ja nicht, dass man irgendwie aufgibt, sondern man hat einfach mal einen schlechten Tag und die habe ich durchaus auch.
Das heißt also, man darf auch alle Emotionen zulassen. Das ist ja sonst auch irgendwie so eine falsche Positivität, ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit immer nur denkst, ich muss positiv bleiben, damit setzt man sich ja selber so mega unter Druck. Das kann ja gar nicht funktionieren.
Ja, richtig. Diese falsche Positivität, das ist wirklich, da fängt man dann an, irgendwie so eine Mauer irgendwie auch aufzubauen, weil man immer das Gefühl hat, auch seinem Umfeld gegenüber immer gute Laune zu haben und ja auch ein Stück weit für das Umfeld mit positiv zu sein und mit Hoffnung an das Umfeld zu geben. Mhm. Aber das habe ich auch bei mir selber gemerkt, da kommt dann halt irgendwann der Zeitpunkt, wo es zu viel wird. Also wo ich schon genug damit zu tun habe, bei mir selber die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich schaffe es jetzt nicht auch noch, eure Päckchen alle zu tragen oder für euch die Hoffnung aufrechtzuerhalten.
Ja, absolut. Hast du denn in all der Zeit psychologische Hilfe in Anspruch genommen?
Also ich selber habe bislang noch keine in Anspruch genommen. Mein Mann war bei der onkologischen, psychologischen Beratung, was ihm auch unheimlich gut getan hat. Also ich glaube, für Angehörige darf man das auch nicht vergessen, dass das auch da in Anspruch genommen werden kann und auch super wichtig ist. Ich mache mir das Leben, habe es mir sehr leicht gemacht, vor allem am Anfang, als ganz viele auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, hier, nimm das in Anspruch und psychologische Hilfe und du brauchst es jetzt. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass für mich die Situation deutlich leichter war wie für meine Angehörigen und für mein Umfeld, weil ich das Gefühl hatte, ich kann selbst was tun. Mhm. Und wenn es nur ist, irgendwie jeden Tag meine Brust anzugucken und zu sagen, ey, also wir zwei, wir rocken das Ding jetzt und du machst hier auch mit und du sorgst dafür, dass das, was da nicht reingehört, jetzt langsam weggeht. Ich konnte auf meine Ernährung achten, ich konnte Sport machen, also ich hatte das Gefühl, ich kann wenigstens irgendwas tun, während das Umfeld nur da sitzt und hofft, dass das, was du tust, am Ende zielführend ist.
Ja.
Und dementsprechend hatte ich nie das Bedürfnis, eine psychologische Betreuung in Anspruch zu nehmen, weil ich bislang immer das Gefühl habe, noch was zu tun. Und das ist erstmal für mich, hilft mir auch aus diesen Tälern wieder rauszukommen, weil ich natürlich dann mal dunkle Tage habe und dann wieder weiß, okay, aber jetzt muss ich wieder was tun, damit das nicht so kommt, wie die Leute es prophezeien oder wie die Ärzte es prophezeien. Ich beeinflusse es aktiv.
Ja. Das ist auch total schön, dass du das für dich erkannt hast, dass das ja, dass du ja an den einzelnen Schrauben auch irgendwie so ein bisschen drehen kannst, ne? Gerade was du sagst, Ernährung, Sport und so weiter. Du hast morgen deine Operation. Danach weißt du noch nicht, wie es weitergeht. Ja. Aber trotz allem, also auch allem, was du jetzt so erzählt hast, liest sich deine Instagram-Seite. Also ich habe das nur überflogen, weil ich mich ungerne schon total doll belese über die Person, mit der ich spreche, damit ich unvoreingenommen da rangehen kann. Und trotz allem liest sich aber deine Instagram-Seite irgendwie so positiv und irgendwie leicht. Und ich finde das total bewundernswert. Und ich glaube, dass du schon damit sicherlich auch vielen anderen helfen kannst. Was würdest du denn vielleicht anderen Betroffenen mit auf den Weg geben wollen in Bezug auf das Genießen der schönen Momente, die man ja trotz allem irgendwie hat?
Also vielleicht gehe ich auch noch mal ganz kurz auf dieses Profil, und das freut mich, dass du das so wahrgenommen hast, weil das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was ich versuche zu transportieren. Es gibt ja ganz, ganz viele Krebsinfluencer auch, und die einen fantastischen Job machen, auch was das Thema Aufklärung und auch medizinische Tipps und so weiter angeht. Und ich habe mich aber am Anfang, gerade am Anfang, das, wonach ich mich am allermeisten gesehnt habe, war Alltag und Normalität. Also das war für mich das Allerschlimmste. Ich kenne ganz viele Leute, die bei so einer Diagnose dann irgendwann sagen, ich kündige jetzt meinen Job und ich mache jetzt eine Weltreise und ich krempel jetzt mein Leben nochmal komplett um und mache jetzt nochmal alles neu. Ich nutze jetzt die Chance, um irgendwie das zu machen, was mich glücklich macht. Dieses Gefühl hatte ich noch nie, weil ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, mein Leben war so schön davor. Ich freue mich eigentlich einfach nur darüber, wieder das Leben hoffentlich irgendwann so führen zu können, wie ich es davor auch geführt habe. Also einfach normal zu sein. Ich möchte nicht, wenn ich über die Straße laufe, dass mich jeder anguckt und sagt, oh, guck mal, die hat Krebs, oh Gott, die Arme. Das tut mir jetzt richtig leid. Ich bemitleidet werden schon gleich fünfmal nicht. Da habe ich auch gar kein Interesse darum. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich versuche, über diesen Instagram-Kanal auch so ein bisschen mitzugeben, dass es schon auch möglich ist, ein in Anführungsstrichen normales und wirklich auch in großen Teilen unbeschwertes Leben zu führen. Also natürlich kurz vor Arztbesuchen merkst du wieder, dass du Krebs hast. Aber ich arbeite zum Beispiel Vollzeit.
Wow.
Habe ich auch während der Chemo gemacht. Krass. Und nicht, weil ich irgendwie jetzt mir einen Wimpel auf die Schulter kleben möchte, dass ich jetzt der beste Mitarbeiter bin in der Firma, in der ich arbeite, sondern weil das einfach für mich zur Normalität dazugehört und mich so danach gesehnt habe, einfach wieder normale Menschen gehen arbeiten. Ich möchte normal sein, also gehe ich arbeiten. Und natürlich ist das kann man auch nicht immer, und da hatte ich einfach auch Glück, dass es mir während der Chemo unfassbar gut ging und ich das auch einfach da vereinbaren konnte. Aber das sind so ein bisschen die Sachen, die ich auch den anderen mitgeben will. Sucht euch Kleinigkeiten, die euch wieder helfen, euch normal zu fühlen, weil ich möchte mich nicht durch meine Krankheit identifizieren. Das gehört halt jetzt dazu, und im Zweifel gehört es auch für den Rest meines Lebens dazu. Aber das ist nicht die Person, die ich bin. Und manchmal sind es so Sachen weiß ich nicht, richtig stolz zu sein, dass heute einfach die Augenbrauen, die ich mir aufgemalt habe, richtig gut sitzen und keiner, der mich anguckt, sofort auf Anhieb weiß, oh shit, ja, die hat gar keine Augenbrauen, die musste sich da jetzt irgendwie mit einem richtig blöden Pinsel die Augenbrauen aufmalen. Das sind so für mich die kleinen Highlights morgens schon. Mein Mann ist dann immer der Leidtragende, ich komme dann immer wie so ein Kind an Weihnachten, sage, guck mal, meine Augenbrauen sitzen heute richtig gut. Und dann gibt's aber auch Tage, wo ich sage, also heute habe ich mal wieder richtig dominante Augenbrauen, die sehen richtig doof aus. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die sich dann für mich wieder halbwegs normal anfühlen. Ja. Und das ist mir so wichtig.
Ja. Ja, siehst du, aber dann ist ja sozusagen die Botschaft auch, dass man da auch in sich hineinspüren darf, was man jetzt gerade braucht und was nicht, und nicht, was dir irgendwie das Außen vorgibt, ne?
Genau. Ja, das ist ganz arg wichtig, weil das ist vielleicht auch schon Hollywood, das da irgendwie das mit einem macht, das dann sagt, also hier Eat, Pray, Love, man krempelt jetzt sein ganzes Leben um und man geht jetzt nach Bali und wird irgendwie Yogalehrerin oder sowas. Und da habe ich mir am Anfang schon auch Gedanken darüber gemacht, so wenn das jetzt man wird ja unweigerlich mit dem Thema Tod konfrontiert, wenn das Leben jetzt früher vorbei ist, als man es ursprünglich dachte, würdest du was ändern an deinem Leben? Und es ist aber auch okay zu sagen, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es doch, es muss nicht immer irgendwie die total abgespacede Lebensphilosophie sein, sondern ich freue mich, mit meinem Hund spazieren zu gehen, ich freue mich, durch den Wald zu gehen und einfach die Natur zu genießen oder am See zu hocken und das Wellenrauschen zu hören. Das ist doch auch schon wunderschön.
Ja, wow. Voll schön, dass du das so gesagt hast. Liebe Jules, ich danke dir total für dieses Gespräch, gerade weil das irgendwie auch tatsächlich ein bisschen anders ist, als was ich meistens höre, in Anführungszeichen. Weil tatsächlich habe ich sehr viel mit Frauen zu tun, die ihr Leben gerne komplett umkrempeln, was auch total okay ist, wenn sich das in dem Moment, wenn sich das richtig anfühlt, ja. Aber es ist irgendwie so schön, dass du sagst, oh, ich war vorher aber auch wirklich zufrieden. Also das ist, ja, das ist, finde ich auch super schön. Und von daher ist das für dich genau richtig, so wie du es jetzt machst, wenn es sich richtig anfühlt. Also
genau.
Ja, genau. Also vielleicht nochmal tatsächlich den Impuls an alle Hörer, dass man da auf sich selbst hören darf.
Definitiv. Das ist, glaube ich, genau die Quintessenz.
Ja. Ganz lieben Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast, was dir bisher passiert ist, auch wie du dir deine Positivität bewahrst. Und für alle, die gerne mehr von dir erfahren möchten oder die vielleicht Kontakt zu dir aufnehmen möchten, würde ich einfach deinen Instagram-Account verlinken, sodass dann ja bei Bedarf jemand dich kontaktieren kann.
Super gerne. Ja, da würde ich mich sehr freuen.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.